Guten Abend, meine Damen, guten Abend, meine Herren. Ich muss zuerst etwas fast Privates sagen. Ich habe mich unheimlich gefreut, wo ich hier reingekommen bin, weil ich vor vielen, vielen Jahren hier schon gewesen bin, im Auftrag von Frau Theresa Sagmeister, die mich bei einem Kongress in Linz, ich kann fast sagen, überfallen hat und gesagt hat, hätten Sie nicht mal Lust, nach Vorarlberg zu kommen, und ich will Sie da nach Bregenz locken. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich als junges Mädchen mit meinen Eltern zweimal auf der Seebühne gewesen bin. Beim ersten Mal bin ich eingeschlafen, beim zweiten Mal bin ich nicht eingeschlafen. Das liegt einfach daran, dass ich da schon ein bisschen älter war und vielleicht schon ein bisschen mehr Abendprogrammübung gehabt habe. Und bin aber in der Gegend sehr, sehr viel gewandert. Wir haben nämlich häufig in Hagnau am Bodensee haben wir Urlaub gemacht. Und dann war immer einer der Ausflüge, der nach Bregenz gegangen ist. Und aus dieser einen Veranstaltung, wo sie mich gelockt hat, sind dann, glaube ich, im Endeffekt 3 geworden im Abstand von ein paar Jahren. Was aber jedes Mal für mich ausgesprochen interessant gewesen ist, vor allen Dingen auch wegen der Tatsache, dass hier ein sehr bunt gemischtes Publikum da ist, deswegen auch beim Fragenstellen nachher Fragen kommen, mit denen man gar nicht so rechnet. Und das sind die mich natürlich auch am meisten locken, weil ich denke, da hinterfragt jemand Dinge in einer Form, wie wir das jetzt zum Beispiel in der Forschungsgruppe seltener, was uns seltener begegnet. Ich habe mich auch sehr gefreut, heute Abend schon Menschen zu sehen, die ich in ganz anderem Zusammenhang kennengelernt habe und auch im Raum Österreich. Und sie hatten mich gerade eben gebeten, ich soll doch vielleicht noch 2, 3 Worte zur Forschungsgruppe sagen. Wir waren vor 22 Jahren die erste selbstständige Forschungsgruppe, die es in der Bundesrepublik gegeben hat. Also wir haben noch einen Patentanwalt gebraucht, der sowas durchgesetzt hat. Inzwischen gibt es mehrere interdisziplinäre Forschungsgruppen mit ganz, ganz unterschiedlichen Thema von Waschmittelforschung zu Hautärztenverbindungen und dergleichen. Und wir sind eine Forschungsgruppe, die schwerpunktmäßig über kindliches Verhalten arbeitet, und zwar von der Geburt oder zum Teil sogar ein bisschen vor der Geburt bis in die Pubertät hinein. Wir sind Verhaltensbiologen, Entwicklungsforscher, Psychologen, Pädagogen, die zusammenarbeiten, und im Moment haben wir auch noch eine Soziologin dabei, die bei speziellen Fragestellungen, wenn es um Bevölkerungsgruppierungen geht oder so, uns auch eine ganz große Hilfe ist. Ja, und Sie haben mir heute ein Thema gegeben, das insofern spannend ist, dass es eine Brücke schlägt. Es gehört in den Bereich der sogenannten Übergangsforschung, denn von den Kindern verlangen wir ja inzwischen in sehr frühem Alter einen Übergang herzustellen und in sogenannte 2 unterschiedliche Lebenswelten einzutauchen. Am Anfang haben wir gedacht, es geht mit links, die sehen und hören natürlich auch noch nicht so viel. Ja, stimmt überhaupt nicht, die kriegen ausgesprochen viel mit. Und man kann es auch nicht mit links machen, sondern man muss sich schon sehr, sehr dafür engagieren. Es sind ganz neue Prozedere ins Leben gerufen worden, wie zum Beispiel die Eingewöhnung, wo man eben versucht, diese Brücke im Zusammenhang mit dem Elternhaus, mit der Familie und dann mit der Einrichtung, sei es die Krippe, wenn ein Kind sehr früh startet, oder sei es der Kindergarten, wenn ein Kind im Alter von 3 Jahren startet, wobei es jetzt auch bei uns in Deutschland sehr viel Kindergartengruppen gibt, wo Kinder von 0 bis 6 in einer Gruppe sind. Das sind dann natürlich meistens mehrgruppige Einrichtungen, und es wird immer mal wieder auch altersmäßig getrennt. Aber diese 2 Lebenswelten in den Blick zu nehmen, ist sicher ein in den nächsten Jahren noch bedeutender werdendes Thema. Ich habe mitbekommen, in Großbritannien gibt es auch ein soeben startendes Forschungsprojekt zu dem Thema. Was heißt es denn eigentlich für die Kinder, über einen doch inzwischen auch Großteil des Tages etwas ganz anderes zu erleben als eine Familienwelt, wo sie ja in vielen Familien auch tatsächlich das einzige Kind sind, höchstens mal so am Wochenende noch Freundeskinder der Eltern miterleben. Aber ansonsten doch durch das sehr dominante Bestehen der Einkindfamilien immer etwas isoliert im Vergleich zu den Erwachsenen sind. Wir haben wirklich weltweit Untersuchungen, die zeigen, dass die Familie den Haupteinflussfaktor darstellt. Das heißt jetzt nicht, wenn wir jetzt hier pädagogische Fachkräfte haben, dass die sagen, ach du liebe Zeit, ich gehe gleich wieder, ich kann ja gar keinen Einfluss nehmen. Das stimmt überhaupt nicht, denn sie machen sozusagen einen Zusatzeinfluss, sie bewirken einen Zusatzeffekt, der eine große und wichtige Rolle spielt. Und es ist so, dass diese, wie wir das in der Forschung nennen, die sogenannte familienergänzende Betreuung, dass das etwas für das Kind bedeutet, was etwas ganz Besonderes anregt. Das merkt nämlich ganz früh, aha, es gibt eine zweite Lebenswelt, in der ich durchaus, wenn alles gut läuft, auch ankomme, die aber völlig anders gestrickt sein kann. Wo andere Regeln sein können, wo ich jetzt nicht das einzige Kind bin oder vielleicht unter 2, 3 eine kleine Kindergruppe ist, sondern wo eine große Kindergruppe da ist. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, es gibt bei den anderen Kindern Kinder unterschiedlichen Alters und es gibt bei den anderen erwachsenen Menschen, die überhaupt nicht so sind wie meine Mama oder mein Papa, sondern die einfach nochmal etwas anderes in mein Leben reinbringen, die mir vielleicht, häufiges Beispiel, bewegungsmäßig schon sehr viel mehr zutrauen, die mich in ganz andere Situationen begleiten, die vor allen Dingen mir auch, sei es jetzt in Sachen Essen tatsächlich, Messer, Löffel, Gabel und alles decken und ich kann da agieren, währenddem ich daheim noch diesen relativ großen Löffel manchmal sogar noch den Schieber habe. Also Kinder scheinen sehr früh zu merken, dass es hier sich um etwas anderes handelt. Was sich eben auch ganz klar zeigt, ist, dass die Effekte der Qualität des Familiensettings auf die Bildung und Entwicklung eines Kindes 2- bis 4-mal so großen Effekt haben wie die Qualität der familienexternen Settings. Das heißt, die Familie dominiert, Punkt. Aber dadurch, dass diese anderen Lebenswelten auch angeboten werden, bleiben die sozusagen im Gedankenpool, im Gedankenreservoir der Kinder. Und wie man jetzt vermutet, greift man auf spätere Jahre sozusagen in beiden Pools, obwohl der Elternpool in den frühen Jahren sich deutlich mehr auswirkt als die Einrichtung. Wenn man ein bisschen älter wird, wenn man zum Beispiel in die Grundschule kommt oder sogar noch ein paar Jahre älter wird, kommen plötzlich Elemente, die in dieser größeren Sozialisationsform erlebt worden sind, sehr viel mehr zum Tragen. Die Familie kann ein ganz, ganz wertvoller Bildungs- und Beziehungsort sein, immer vorausgesetzt, das sogenannte familiale Anregungsmilieu stimmt. Ich meine damit nicht mit 2 Jahren schon in 5 Kurse gehen, ja? Also Mittwochs Ballett, Donnerstags Reiten oder dergleichen, sondern familiale Anregungsmilieu meint alle Bereiche, ob es jetzt der kognitive Bereich ist, der praktische Erfahrungsbereich ist, ob man mit mir rausgeht, ob ich andere Menschen zu sehen bekomme, ob ich andere Lebenswelten mitbekomme, zum Beispiel in Großstädten ein ganz wichtiges Thema, komme ich auch mal von den Straßen weg, komme ich mal in Regionen, wo ich einfach mal ein Stück rasen kann auf einer Wiesenfläche oder auf einer Erdenfläche, so Sachen kommen dazu und diese Sachen wirken sich ganz stark auch vor allen Dingen auf die sogenannten emotionalen Kompetenzen. Die können schwerpunktmäßig in der Familie entwickelt werden, wenn da die emotionale Begleitung gut läuft. Wenn die emotionale Begleitung nicht so gut läuft, nehme ich wahr, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin, bin ich eigentlich mit mir allein. Und jetzt merken Sie, wieso ich so großen Wert auf gute Krippen und Kitas lege. Dann muss ich Alternativerfahrungen, auf jeden Fall Alternativerfahrungen in meiner außerfamiliären Betreuung erleben, dass ich merke, aha, es gibt auch Menschen, die mich trösten. Oder es gibt Menschen, die es gar nicht so schlimm finden, wenn ich jetzt mal einen Becher oder eine Tasse umgeworfen habe. Das scheint Bereiche zu geben auf der Welt, wo man deswegen nicht zusammenbricht. Also auch die Vielfalt der Erfahrungen spielt eine Rolle. Und was ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen muss, ist, dadurch, dass die emotionalen Kompetenzen schwerpunktmäßig in der Familie entwickelt werden, dass da natürlich auch Risiko liegen können von Seiten der Familie, dass wenn das Kind nämlich zu wenig sozial-emotionale Unterstützung bekommt oder eben nicht entsprechende Fördermaßnahmen, altersgemäße Weiterentwicklungsmöglichkeiten, dann kann das Ganze, das Familiensystem, wenn es allein dastehen bleibt, schon das Erfahrungsspektrum deutlich schmälern. Insbesondere für familiär benachteiligte Kinder ist es unwahrscheinlich wichtig, dass es Alltags- und Lebensbedingungen zusätzlich über die Familie hinaus sozusagen wirklich die Familie ergänzende Möglichkeiten gibt, damit ihre Aufwachsmöglichkeiten und vor allen Dingen auch die Möglichkeiten, wie sie sich selber in einer Gruppe wahrnehmen, damit die sich steigern können und dass die variabel sind. Und das ist jetzt die wirklich vorrangige und in meinen Augen oder in unseren Augen sehr verantwortungsvolle Aufgabe der Fachkräfte außer Haus. Und da ist es jetzt ganz egal, ob das die Tagespflege ist oder ob das auch durchaus in Eltern-Kind-Gruppen können die Eltern-Kind-Gruppenleiterinnen hier auch schon, zwar natürlich weniger wie jetzt eine Krippen- oder eine Kindergartenerzieherin, aber können auch schon Einfluss nehmen, hoffentlich auch ein bisschen auf die Eltern. Also es ist ganz wichtig, dass die Lebenswelt der Familie mit dem öffentlichen Sozialraum wirklich verkoppelt wird, dass es da Möglichkeiten gibt, dass Erziehungspartnerschaften, Bildungspartnerschaften entstehen und die ja in den letzten Jahren erfreulicherweise in den europäischen Ländern eigentlich schon viel früher anfangen, wie das früher gewesen ist mit den Schulen, sondern das beginnt tatsächlich schon von der Schwangerschaft an, geht dann in die Kindertagesstätten und geht dann hin zur Schule. Wenn man jetzt sich einen solchen Krippenstart überlegt, ja, dann können Sie sich vorstellen, dass das für ein Wesen wie diesen jungen Mann schon etwas ganz Besonderes bedeutet. Denn man kommt meistens aus so einer, bis es deutsche Bundesdurchschnittswerte, 2 bis 3 Zimmerwohnung, ja, und kommt plötzlich dann in eine wiederum deutsche Durchschnittswerte 4 bis 6-gruppige Einrichtung. Ich war vor wenigen Wochen in der ersten 19-gruppigen Einrichtung meines Lebens. Also das ist groß. Ja, das ist groß. Das ist auch auf 3 Häuser verteilt gewesen, mit sehr viel Kontakt untereinander, aber es ist schon beeindruckend. Außerdem haben wir eine Besonderheit, dass nämlich die Kinder immer früher starten, was kein Nachteil sein muss, ja, das kein Nachteil sein muss. Sie kommen wirklich deutlich früher in eine außerfamiliäre Zusatzbetreuung, von der heute natürlich auch viel mehr verlangt wird als zuverlässige Betreuungszeiten. Wir stehen, da habe ich jetzt keine österreichischen Daten, sondern deutsche Daten, wir stehen ja im Prinzip westdeutsche Daten, inzwischen gesamtdeutsche Daten, aber in Westdeutschland hat die außerfamiliäre Zusatzbetreuung ja erst vor guten 20 Jahren in einer Form angenommen, dass Kinder tatsächlich ganztags auch außer Haus Zusatz betreut werden. Und da haben wir sehr, sehr viel dazulernen müssen, dass es nicht nur darum geht, dass da auch wirklich immer die Tür auf ist und man das Kind reinschieben kann, sondern dass Qualität sich eben in ganz, ganz vielen anderen Aspekten zeigt. Wir haben heute Krippen und Kindergärten, die tatsächlich ein Umfeld bieten für Kinder, oft auch durch die räumliche Ausstattung, durch die ganzen Möglichkeiten, die da sind, dass das Kind wirklich nach einer guten Eingewöhnung auch in der sozialen Welt außerhalb der Familie wirklich Fuß fassen kann und dann für die Altersgruppen ganz bewusst gestaltete Räumlichkeiten, sehr vielfältiges, sehr altersgemäßes, aber auch schon immer die Zone der nächsten Entwicklung im Blick, mitwachsende Umgebungen, zum Beispiel auch bezüglich der Einteilung des Tagesablaufs, dass das doch jetzt in immer mehr Einrichtungen in den Blick genommen wird. Dass man merkt, aha, das Kind ist jetzt schon ein Jahr da, das Kind ist jetzt schon zwei Jahre da oder diese Kindergruppe. Also welche Sachen müssen wir überdenken, welche müssen wir jetzt nicht zu Routinen erstarren lassen, sondern gucken weiterhin gruppenbezogen und individuell zu beantworten. Man muss auch daran denken, dass so ein Krippen- oder Kita-Start natürlich für ein Kind nicht nur in Bezug auf die Anzahl der Räumlichkeiten eine Herausforderung darstellt, sondern dass es wirklich diese neuen Lebenswelten, die da dem Kind geboten werden, die weichen doch sehr stark von den normalen Verhältnissen ab. Sie sehen hier zum Beispiel den Bewegungsbereich einer norddeutschen Einrichtung. Sowas hat man nicht daheim, ja? Also ich habe es daheim noch nicht erlebt, so muss ich es jetzt mal sagen, keine Ahnung, ja. Aber ich gehe jetzt mal davon aus. Und was Sie hier sehen, sind nicht irgendwelche Power-Kids, ja, sondern das sind Kinder, die von Anfang an eben gut begleitet und, was mir ganz wichtig ist, auch gut beobachtet worden sind. Und man verlangt nicht von jedem Kind jeweils dasselbe, ja, wie vom anderen Kind, sondern man verlangt überhaupt gar nichts, sondern man bietet Möglichkeiten und zwar immer unterschiedliche Schwierigkeitsgrade und die Kinder gucken, was immer in guter Begleitung, wo gehe ich da hin. Aber fangen wir jetzt mal ganz am Anfang an, ja, denn es fängt ja schon mal gleich in so einer Stadtsituation an, dass die zwei Welten sich treffen. Und ich glaube, es ist recht eindeutig zu sehen, das ist ein Mutter-Kind-Paar und hier sehen Sie mit offenen Händen, ja, und sehr deutlich signalisierend, du bist willkommen, sehen Sie jetzt eine pädagogische Fachkraft. Aber Sie sehen auch den Blick des Kindes, ja. Hab mit was anderem gerechnet. Und zwar jetzt nicht mit anderen Personen, aber mit der Mama auf den Spielplatz zu gehen, mit der Mama schwimmen zu gehen, ja. Aber da steht da jetzt, eine steht mir da so komisch im Weg rum. Was übrigens immer deutlicher sich zeigt, ist, solange ein Elternteil noch dabei ist, nicht unbedingt die anderen Erwachsenen als spannend erlebt werden, aber zumindest die anderen Kinder. Also es wird unendlich geguckt und es kann durchaus sein, dass nebeneinander gespielt wird. Also wenn Sie in eine Krippe gehen und jemand will sich im Parallelspiel aufzeigen, ein bisschen üben, dass Sie haben, wenn Sie zwei Stunden in der Krippe sind, haben Sie 14 Seiten Parallelspiel protokolliert. Also es ist unwahrscheinlich, wie die Kinder eben andere Kinder aufsuchen, in deren Nähe gehen und dann mit identischen Gegenständen spielen. Deswegen wird auch für die Krippen immer geraten, nicht einen Gegenstand dieser Art zu nehmen, sondern mehrere Gegenstände zu nehmen. Nur falls Sie jetzt die Hoffnung haben, dass es dann weniger Konflikte gibt, das ist nicht so. Denn selbst wenn Sie vier identische Gegenstände haben, ist der in der Hand vom Thomas, ja, und nicht in meiner Hand derjenige, den ich jetzt brauchen würde. Ja, das gehört so, das ist halt so. Ich habe das mit der deutlichen Abweichung der Familienwelt gesagt, was dem Kind aber offensichtlich erst negativ auffällt, wenn die Mama nicht mehr da ist. Solange man nämlich noch auf dem Arm von Mama oder Papa ist, findet man das hochgradig spannend. Also Sie sehen Kinder mit sehr aufmerksamem Blick die ganze Gegend abzuscannen und vor allen Dingen auch zu gucken, was gibt es da, was es daheim nicht gibt. Ja? Das merken die schon sehr früh. Also die Dreijährigen scannen ihnen sozusagen die Räumlichkeiten und die Möglichkeiten, die es da gibt. Die Annäherung, so eine vorsichtige Annäherung der Fachkraft, finden die meisten auch noch spannend. Aber dann kommt der Punkt, wenn dann so die ersten Schnupperstunden oder Tage vorbei sind, dass sich die Mama mal kurz verabschiedet. Und das ist eigentlich so der Knackpunkt, wo die Sache dann plötzlich ein bisschen anders für das Kind aussieht. Und hier ist jetzt die große Frage, wird die Und jetzt, Sie sind dann, wenn Sie in diesem Beruf tätig sind, dann sind Sie jetzt zuerst mal der Ersatz. Ja, das ändert sich recht schnell. Sie werden können zu einer ganz wichtigen Bezugsperson werden. Aber zuerst sind Sie mal die einzige Erwachsene, die sich mir jetzt zur Verfügung stellt, die sich mir anbietet. Und dadurch sind Sie ein Ersatz. Und das ist einfach in dieser neuen Lebenswelt. Lebenswelt ist das ein Manko, das ist ein Fehler. Ja, denn irgendwann begreifen die Kinder, Mamas und Papas gehen wieder. Ja, komischerweise. Nur die Kinder bleiben. Und das Ganze läuft jetzt bitte nochmal im gleichen Sinne, aber eben ohne Mama und Papa. Und das ist natürlich schwierig. Das ist ein Knackpunkt. Und deswegen ist lang untersucht worden, übrigens in den skandinavischen Ländern angefangen, aber inzwischen wirklich Berge von Untersuchungen. Wie müssen die Voraussetzungen aus sein, dass so ein kleines Kind nach höchst individueller Zeit diese zeitweilige Trennung von den Hauptbindungspersonen verkraftet und nach dieser so langsam sich angewöhnen an diese neue Situation außer Haus da auch etwas mitnehmen kann. Also es nicht nur durchstehen kann, ja, überleben kann, sondern was muss passieren, dass es zur Erfahrungserweiterung wird. Und an dieser Stelle wird natürlich vor allen Dingen zurückgegriffen auf die ganzen Forschungen im Bindungsbereich. Und da hat man festgestellt, dass die Bindungstheorie durchaus, wie übrigens in allen Kulturen auf der Welt, so eine bekleidete Öffnung und behutsame Erweiterung der Mutter-Kind-Diade oder Vater-Mutter-Kind-Triade akzeptiert, dass das eigentlich der Weg ist, wie man sich auf ein, nennen wir es mal, gesellschaftliches Leben, auf eine erweiterte Sozialisation vorbereitet. Das war früher vielleicht einfacher, weil man von vornherein als Kind oftmals mit mehreren Personen auf dem Hof, auf dem Gelände groß geworden ist, oftmals auch mehrere Kinder sowieso schon um sich herum gehabt hat. Heute ist es jetzt so, dass dieser Kontakt zur pädagogischen Fachkraft, der muss sich zuerst beweisen. Er muss seine Tragfähigkeit zeigen, die auch langsam weg, ganz, ganz klar. Und eigentlich kann man erst sagen, wenn es den ersten Sturz gibt oder ein anderes Kind nimmt einem was weg oder die Bezugsperson, auf die man sich jetzt gerade langsam einlässt, die verbietet einem was natürlich auch mal vorkommt, ja, du darfst dich hier nicht aus dem Geländer stürzen oder was immer es ist, ja, dann zeigt sich's in so Konfliktsituationen, ist die Fachkraft für mich stabil genug, ja? Das muss das Kind zuerst mitbekommen. Ich habe Ihnen eine Serie mitgebracht. Ich würde sagen, er oder sie, ja, wahrscheinlich er, hat inzwischen eine gute Berufsausbildung hinter sich. Es ist in Berlin aufgenommen worden. So erste Szenen der Eingewöhnung. Sie sehen das recht angespannte Lächeln der Mutter. Sie sehen die pädagogische Fachkraft, die sich runterbeugt, auf Augenhöhe begibt und das Kind lächelnd sozusagen begrüßt. Dann kommt diese berühmte Übergabe, immens wichtig, Mutter oder Vater geben das Kind rüber, ja, und nicht die pädagogische Fachkraft krümelt es ihnen aus dem Arm, sondern es muss ein Signal sein seitens der Eltern, ich traue es dir zu. Sie sehen das Kind, blickt voll noch die Fotografin oder den Fotografen an, hat die Situation wahrscheinlich noch gar nicht so begriffen, aber jetzt, ja, und sie merken sowohl das Auffangen einer Überlastungssituation durch den Finger an den Mund, was wir auch machen, ja, wie machen wir denn das jetzt, ja, Sie kennen diesen Finger, und vor allen Dingen die Augen, die jetzt nicht mehr freudig zu dem gucken, der da dieses Foto macht oder die anderen Kinder, die in der Sicht sind, sondern jetzt kommt man ins Nachdenken und jetzt ist das der Knackpunkt. Sie sehen es auch sofort am deutlich, deutlich entspannteren Lächeln der Mutter. Die Eingewöhnung ist offensichtlich nicht schlecht gelaufen. Es gibt schon eine Zuwendung zur neuen Bezugsperson. Also ich will damit nicht sagen, dass das nicht vielleicht trotzdem noch ein paar Tränen geben darf, aber im Prinzip ist die Sache durchschaut. Und es ist für alle weiteren Schritte unwahrscheinlich wichtig, ob es den neuen Bezugspersonen, was übrigens für Tagesmütter oder für Tageseltern ganz genauso gilt, ob die Bezugsperson in der Lage ist, das Kind in Situationen, die das Kind stressen, zu regulieren. Also ihm ein Trost zu sein, es auffangen zu können, es sozusagen mit ihm in eine Schwingung zu bringen. Die Aididaidi-Situationen sagen gar nichts aus, sondern der Moment, wo ein anderes Kind was wegnimmt, wo man hinfällt oder so, das sind die aussagekräftigen Situationen. Wir haben in den letzten Jahren unwahrscheinlich viel gelernt in Sachen Eingewöhnung. Es ist auch unwahrscheinlich viel verändert worden, nämlich in Bezug auf die Regulationshilfe und die sogenannte Verortung. Ganz am Anfang hat man ja gesagt, zum Beispiel beim Berliner Modell, die Mutter, das Kind und die Bezugsperson in einem kleinen, überschaubaren Raum. Bis man gemerkt hat, dass das sehr stark vom Temperament des Kindes abhängt, dass das nämlich manchen Kindern einfach zu eng wird. Und deswegen immer genau die Mutter angucken, das Kind angucken, den Vater angucken und dann zum Beispiel auch mit dem Kind auf dem Arm oder natürlich, wenn es laufen kann, einfach mal mit dem Max nach der Verabschiedung von der Mutter dann durch die Einrichtung zum Beispiel spazieren gehen. Oder nachsehen, ob Sophie heute wieder gesund ist, der ist gestern nicht gut gegangen. Oder die Großen auf dem Bauplatz an der Burg weitergebaut haben. Wissen Sie, die Fäden zum Vortag. Nochmal ein bisschen fester spannen, also mit dem Kind rumlaufen, ob die Fische im Aquarium anschauen. Ich glaube, mit der Menge der Kinder unter 3, die aufgenommen worden sind, ist auch die Anzahl der gekauften Aquarien wesentlich gestiegen in den Einrichtungen, weil das halt doch so wirklich duldsame Wesen sind, diese Fische. Oder etwas, was sehr, sehr gut ankommt, bitte jetzt den theoretischen Inhalt davon verstehen. Ich habe hier das Beispiel mitgebracht. Eine Stoffkiste steht da mit lauter Reste von der Schneiderei zum Beispiel. Und mit diesen Stoffen hat das Kind gestern auch gespielt, wird wieder hingestellt, sozusagen eine kleine vorbereitete Umgebung und wird wieder geguckt, wo denn der schöne blaue Streichelsamt ist, der dem Max gestern so gefallen hat. Also es sind diese Verbindungen zum Vortag, die dem Kind zeigen, wie wichtig dieser Weg ist. Und dann kommt eben der inzwischen durch die ganze Welt gegangene Grafikpunkt dazu. So stellt man sich inzwischen eine deutsche Einrichtung vor. Ich glaube, einige der Damen, die hier sitzen, haben das Bild schon gesehen. Das ist damit gemeint. Die Feinfühligkeit gegenüber den Bedürfnissen des Kindes ist ausschlaggebend. Und zwar die Feinfühligkeit von Seiten der Mutter, genauso wie die Feinfühligkeit von Seiten der Erzieherin, die ja auch noch andere Kinder dabei hat. Wir sprechen immer davon, wir gewöhnen ein Kind ein. Wir haben Eingewöhnungszeiten gerade. Ja? Dieses Bild zeigt nochmal ganz deutlich, wir schaffen die Brückenbedingungen. Ja? Wir schaffen die Statik, die Stabilität. Aber das Kind gewöhnt sich selbst ein. Das ist ein aktiver Akt. Und das scheint ein aktiver Akt zu sein, der auch sehr wohl im Gedächtnis gespart bleibt, also sich ein bisschen einbrennt, also so nach dem Motto, das ist so der erste Orden, den ich bekomme, also da habe ich wirklich auch was geleistet. Ganz wichtig ist, ob es eben der Bezugsperson gelingt, das gestresste Kind bei den Regulationsfähigkeiten zu unterstützen. Und da möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, eine Professorin, die früher in Köln gewesen ist, Lieselotte Ahnert, sitzt jetzt in Wien, hat da den großen Entwicklungspsychologie-Lehrstuhl, forscht schwerpunktmäßig über die Eingewöhnung und sie sagt, es ist ungeheuer wichtig, dieses gestresste Kind, dem gestressten Kind zu zeigen, du kriegst es mit den Regulationsfähigkeiten hin und vor allen Dingen auch auf sehr individuelle Arten zu gucken. Ja, natürlich gucken wir nach denen, die entweder wie wild rumrennen oder wie wild schreien oder so, ja. Aber wir müssen genauso nach denen gucken, wo man den Eindruck hat, denen macht's gar nichts, ja. Die das alles hier innen abarbeiten und die müssen natürlich genauso sensibel begleitet werden, damit eben die Anforderung, die durchaus da ist, dann von den Kindern recht bald als bewältigbar eingestuft wird und sogar als eine für mir machbare Herausforderung. Also das ist das, wo heute auch Forscher zeigen, dass wenn man gut in die Einrichtung reingekommen ist, dass man viele Stresssituationen so im Peer-Kontakt mit anderen Kindern auch lockerer sieht. Vor allen Dingen, man sieht, die Kinder blicken hoch und schauen zu einer der Fachkräfte hin und denken, aha, die ist da, also folglich müsste die Sache irgendwie dann doch ganz gut laufen. Wenn man dann angekommen ist, ist es übrigens vollkommen unwesentlich, welches Alter man hat. Und man ist in einer guten Einrichtung angekommen, lassen sich tatsächlich in kognitiver und sprachlicher Hinsicht sehr bald deutliche Fortschritte festmachen. Also das ist ein Punkt, mit dem auch nicht diskutiert werden kann. Hier nochmal ganz wichtig, vielen Kindern fällt es viel leichter, schon mit den Eltern in Bewegung durch die Einrichtung zu gehen, als irgendwo zu sitzen und mit neben der Mama, und irgendwann steht die dann halt auf und geht, ja, das ist mehr eine Testsituation, als ganz immer mal den Ort zu wechseln. Für viele Kinder ist es übrigens leichter, im Außengelände einzugewöhnen, denn sowas wie Erde und Gras, das haben sie vorher auch schon mal wo gesehen, aber so große Einrichtungen, wie sie üblich sind, das kennt man nicht so. Die Stressforschung hat viel dazu beigetragen, indem sie gezeigt hat, dass wenn man durch Bewegung so ein bisschen seine Erregung abbauen kann, dass man in so stressigen Situationen auch leichter klarkommt, weil wenn ich in Bewegung bin, kann ich ja die Nähe und die Distanz zur Mama selber regulieren. Ich kann mich wegbewegen, ich kann mich aber wieder herbewegen, was ganz anders ist, wenn ich eben auf dem Arm bin. Also hier sollte man, wenn man eine professionelle Startbegleitung machen möchte, auch nochmal drauf achten. Und ganz wichtig ist, nicht weil ich ein grausamer Mensch bin, ja, das anfängliche Weinen muss natürlich wahrgenommen werden und das Kind muss beruhigt werden, aber es sagt eigentlich nicht viel darüber aus, wenn das Kind entsprechend aufgefangen wird. Es ist eher eine Frage des Temperaments. Also die ganz ruhigen, die keinen Mucks von sich geben, die machen uns eigentlich ein bisschen mehr Sorgen, weil die bauen eben nicht durch das Schreien und dann den eingeforderten Trost ihren Stress auch ab. Bitte sehr individuell gucken, wie kann eben diese Zuwendung aussehen, wie kann diese Regulationshilfe aussehen und vor allen Dingen so wenig wie möglich ablenken, sondern ruhig sagen, ja, der Papa ist jetzt gegangen oder die Mama ist gegangen oder die Oma, das ist nun mal ein Faktum, aber du, wir sehen, das überleben wir. Und nicht so tun, wie wenn, guck mal das Vogele, ja, und in der Zeit verschwindet die Mama. Es ist keine Verarbeitungsart. Ganz wesentlich in diesem Zusammenhang ist der große Vorteil, ein Riesenunterschied zur Kinderfrau. Wenn man da allein ist, ist es noch mal was anderes. Gut, wenn die zu einem heimkommt, ist die familiäre Umgebung. Aber sie sind in den Einrichtungen ja nicht allein und die anderen Kinder signalisieren offensichtlich auch, es ist hier in Ordnung. Und das ist ein echt Zitat, die Kinder sind nicht echt, die habe ich bloß nach den Altersgruppen zusammengestellt. Zu ihm ist gesagt worden, wenn du fertig bist mit Weinen, kannst du bei uns mitspielen. Und das ist ein Satz, der hat sich mir in die Seele gebrannt, denn die Kinder bringen ja zum Ausdruck, das ist völlig normal, dass du jetzt weinst, deine Mama ist ja auch gegangen oder dein Papa, ja. Aber wenn du damit fertig bist, ja, dann kannst du bei uns mitmachen. Und das sind die Momente, das muss ich einfach darstellen, das sind die Momente, wo die machen, ja. Also wo man den Berg überwindet, wo man auch aufhören kann mit weinen und immer dran denken, erst wenn man angekommen ist, kann man all das, was die Einrichtung auch an anderen Kindern und so bietet, kann man dann auch wirklich nutzen. Und das war das eins der heißesten Sachen, die wir erlebt haben. Eine 2,5-Jährige rast an ihrer Bezugserzieherin vorbei und sagt, seit wann weine ich eigentlich nicht mehr? Und da sagt die Stressforschung natürlich, es gibt nichts Feineres, ja, wie festzustellen, aha, ich bin ein, also für sich selber festzustellen, ich bin ein ganzes Stück weiter, ich komme in einer mir ehemals fremden Umgebung ausgesprochen klar. Oder dann so Sachen, wo man wirklich merkt, dass Kinder in der Kita handlungsfähig werden. Ein Junge, noch nicht mal 3 Jahre alt, bittet seine Erzieherin, schreib in mein Portfolio, dass ich seit heute von der Werkstatt gleich in unser Zimmer finde, nicht immer erst in den Garten und dann von hinten rein zu den Wichteln laufen muss. Er hat es nicht in dieser Eloquenz gesagt, ja. Wir haben es zur guten Gestalt ergänzt, aber inhaltlich war es das gewesen. Wir haben unsere Studenten an der Evangelischen Hochschule in Freiburg, denen haben wir den Grundriss der Einrichtung fotokopiert und sie mussten mit Rot zeichnen, wie er früher gelaufen ist und mit Grün, wie er heute läuft. Das ist ein sehr komplexes Geschehen, ja. Und er hat es, wie gesagt, es ist sprachlich geglättet, aber er hat es vollkommen begriffen. Das heißt natürlich, die dürfen auch unterwegs sein. Ja, ja, und dann kommt diese neue Lebenswelt und man stellt fest, es gibt mich, das ist wunderbar, und es gibt noch viele andere Kinder. Und dann kommen jetzt die Elemente rein, nämlich die Bedeutung der gleichaltrigen Gruppe, dass es Mädchen, Jungen sind und dass es jüngere und ältere Kinder sind. Und das ist ein immenser Fortschritt zu den früheren sogenannten Altersklassengruppen. Also die deutlichen Unterschiede erlauben einem einfach den Blick nach oben und den Blick nach unten in der Rückerinnerung. Und das ist eine Antiquität, das ist aus der Zeit, wo man mit dem Computer nur Schwarz-Weiß-Fotos auswerten konnte. Aber gucken Sie mal, dieses immense Interesse an dieses kleinen, neu dazugekommenen, an diesem doch sehr hoch, offensichtlich sehr hochwichtigen Gespräch, das da abläuft. Also man nimmt sich wirklich etwas von den anderen Kindern mit, bis hin zu hochkomplexen Spielszenen, die in dieser Altersgruppe passieren, wo man alle Entwicklungsbücher inzwischen aktualisieren muss. Was Sie hier sehen, ist ein echtes Turn-Taking, hat man eigentlich ab 5, steht es in den Entwicklungsbüchern. Turn-Taking heißt, ich wechsle mit jemand anderem die Handlungen ab. Einmal macht er das, einmal mache ich das. Und das kann man in so einem komplexen Zusammenhang eigentlich erst ab 5. Und Sie sehen eindeutig, die beiden sind grad kurz über 3. Er wirft den Ball rein. Er muss den Becher drauf machen, ja, damit der Ball nicht zurückrollt. Das geht natürlich ein paar Mal vorher schief. Der wirft den Ball gegen die schräge Röhre. Er kommt natürlich sofort wieder angerannt. Also der muss ganz schnell sein. Das setzt voraus, dass er nicht nur voll Begeisterung, in dem Alter üblich, den Ball wirft und die Hand stehen lässt. Er muss den Arm zurücktun, ja. Und jetzt sehen Sie, er macht den Deckel drauf, aber er darf ihn auffangen. Und jetzt kommt das Turn-Taking. Jetzt wirft er rein und er hat den Becher. Also das sind so Sachen da, das sind Bücher neu geschrieben worden. Das sind natürlich auch so Szenen, eine kleine Pfütze, zweimal zwei Hände, zweimal zwei Füße. Es gäbe sicher noch mehr Pfützen in dem Sandkasten, aber Ihnen ist klar, es muss jetzt die sein. Die neue Lebenswelt, die da den Kindern präsentiert wird außer Haus, ist eine Lebenswelt, die recht bald auch unterschiedliches Alter miteinander verbindet. Dieses Bild war das Stadtbild des Bundeslands Nordrhein-Westfalen für die altersgemischten Gruppen. Das war das Bild, was auf der Broschüre drauf gewesen ist. Das Land Nordrhein-Westfalen hat ganz früh angefangen, Krippenkinder in altersgemischte Gruppen aufzunehmen. Das war das Konzept des Bundeslandes gewesen. Und hier gibt es viele Untersuchungen, die Anfang der 90er Jahre da gestartet worden sind. Und dieses altersübergreifende Lernen ist natürlich was ganz Spannendes, weil es gibt welche, die über mir sind, wo ich sehe so die Zone der nächsten Entwicklung wieder, und es gibt welche, die kleiner sind als ich, wo diese Rückerinnerung eine große Rolle spielt. Wir wissen heute, dass die altersgemischten Gruppen einen immensen Einfluss haben auf Gruppenfähigkeit und auf Sozialverhalten. Also in der Gruppierung lernt man viel über Gruppengesetze und wie man sich verhält. Also das scheint in einer reinen Krippengruppe bedeutend schwieriger zu sein. Da fehlt es so ein bisschen an Modellen und wir sind außerhalb der Bewertung. Ja, wir sind zu groß, wir wissen zu viel. Außerdem behaupten wir immer, wir wissen alles richtig. Aber man muss dran denken, die Altersmischung ist was Wunderbares zum Lernen, aber es ist kein Selbstläufer. Und das war auch so ein Punkt, der in den letzten Jahren immer mehr in den Blick genommen worden ist. Es nützt nicht nur, Kinder unterschiedlichen Alters und unterschiedlichen Entwicklungsstands aufzunehmen und zu denken, die Altersmischung klappt. Da muss man zum Beispiel bezüglich der Betreuung, man muss bezüglich der Stressregulation, man muss bezüglich den Zeiten, wie lang kann man sowas aufrechterhalten, und auch vor allen Dingen bezüglich der Räumlichkeiten ganz, ganz stark darauf achten. Ich habe Ihnen mal so eine kleine Serie mitgebracht, Arbeiten mit Ton von 2 bis 6, wo Sie sehen, wie das anfängt, überhaupt erstmal dieses dieses unheimlich zähe Material, Ton durchzurühren und zu erspüren und hier dann als Ganzkörpererfahrungen damit zu machen, dann es zum ersten Mal zu verwenden, um mit Ton sozusagen zu zeichnen. Und hier wird die ganze Sache schon deutlich filigraner und verzierter. Und der junge Mann hat nur leider, wir lassen die Kinder immer ihre Bilder aussuchen, die wir dann zeigen, der junge Mann hat leider dieses Bild gewählt. Ich vermute, weil er so hochkonzentriert guckt, auf dem anderen Bild hätte man deutlicher gesehen, dass er mit dem Ton eine richtige Keramiktechnik macht. Er hat nämlich diese Tonwürste gemacht, wissen Sie, wo man dann die Würste übereinander legt, wenn man Behälter macht und dann glattstreicht. Das macht er also schon damit. Die Vorteile der Altersmischung kommen übrigens, vor allen Dingen der großen Altersmischung, kommen übrigens den Kindern nur dann zugute, wenn es immer wieder Angebote der Mischung, aber auch immer mal wieder Angebote der Entmischung gibt. Also immer nur 0 bis 6 oder 1 bis 6 zu sein, ist für alle Beteiligten relativ anstrengend. Zwischendurch ist es ganz fantastisch, aber sobald man darauf achtet, dass man das gut arrangiert, immer mal wieder eine bewusste Trennung zum Schutz voreinander, aber auch zur Wahrung der Kleingruppenidentität macht, dann kommt die Altersmischung zum Tragen. Was für die Kinder, die in den zwei Lebenswelten sind, auch nochmal eine große Rolle spielt, ist, jetzt kommt ja eine Räumlichkeit auf mich zu, die wirklich anders ist wie mein Familienleben. Ich habe es gerade vorhin mit der Größe gesagt, aber dieser Raum als dritter Erzieher, der bietet schon die im unterschiedlichsten Sachen. Ja? Also zum Beispiel die Komponente, man stellt fest, man kann hier schlafen. Ja? Und das kann durchaus ein bisschen anders aussehen wie daheim. Sie sehen hier diese berühmten, inzwischen berühmten Krippenkörbchen. Man darf nicht Hundekörbchen dazu sagen, darf man nicht. Also es sieht auch, wenn Sie genau hingucken, gar nicht aus wie ein Hundekörbchen. Sie sehen den Einstieg und also es sind Babykörbchen, Punkt. Ja? Dann sehen Sie wunderbare Schlafsituationen. Sie sehen auch ganz deutlich den vom Guff genannten Abstand, nötigen Abstand zwischen den Matratzen. Mir ist das Bild ganz wichtig. Wieso soll man sich gerade beim Schlafen mit etwas anstecken, wo ich den ganzen Morgen ihr das Angeschnullte gereicht hat, sie hat mir das Angeschnullte gereicht, da kann man dann auch beim Schlafen ein bisschen doch näher Kontakt haben. Wirklich einsteigen, Sie sehen hier ein Kind, das auf einem Teppich eingeschlafen ist, kein Mensch würde es mit gutem Gewissen wecken können, ja, natürlich eine Zudecke. Oder eben diese vielen Formationen, die es inzwischen gibt, wie man einen Mittag Schlaf machen kann. Und dann stellen sie auch plötzlich fest, man kann hier essen. Ja? Und das ist meistens so ein ganz, ganz spannender Punkt. Es gibt so eine Hitliste. Also am Anfang ist man den Vormittag da. Dann sollte man langsam erweitern und da essen dürfen. Und dann sollte man da der Vormittag da sein, essen und schlafen dürfen und dann sollte man Vormittag essen, schlafen und eben die weitere Betreuungszeit da sein. Wenn das langsam aufgestockt wird, ist es für die Kinder eigentlich eine wunderbare Angelegenheit. Beim Essen müssen wir alle mit deutschen Wurzeln noch etwas dazulernen. Den Fehler würden Franzosen nie machen. Ich weiß nicht, ob Sie zufällig die Panorama-Sendung von vorletzter Woche gesehen haben, von einer Einrichtung in Norddeutschland. Da ist die Leitung und die Co-Leitung sind fristlos gekündigt worden und eine Erzieherin. Da sind die Kinder regelmäßig zum Essen gezwungen worden und sie sind zum Probieren gezwungen worden. Und wenn sie das Probierte nicht geschluckt haben sie ein Glas Wasser in den Mund kriegt, dann geht es, wissen Sie, es fließt dann automatisch runter. Und Gott sei Dank hat es Eltern gegeben, die sich gemeldet haben und wir haben jetzt ein paar, es sind mehrere Fälle am Laufen, aber man schaut genauer hin und das ist halt was Wunderbares, eine freudige, muntere Essenssituation. Die Kollegin isst mit. Wir machen sehr viele Beobachtungen on the spot. Das bedeutet Beobachtung beim laufenden Betrieb. Und da begegnet uns immer wieder eine Situation, dass um die Mittagszeit eine Kollegin oder ein Kollege zu uns kommt und sagt, Frau Haug, ich gehe jetzt eine Dreiviertelstunde und mache Mittag, dann komme ich wieder, nur dass Sie mich nicht in den Räumen suchen. Wenn Sie, das Essen hier schmeckt so furchtbar. dann sollte man entweder den Kindern auch die Möglichkeit geben, eine Dreiviertelstunde woanders hinzugehen, ja, oder man sollte vielleicht ganz einfach etwas in Bewegung setzen. Aber eine große Erfahrung in dieser Lebenswelt ist, man kann hier essen, Sie sehen, wunderbare Situation, wunderbar, wenn die Kollegin mit ist, wunderbar, wenn die Kollegen dabei sind. Und das ist jetzt einfach auch eine freudige Essenssituation. Und genauso natürlich, man kann sich hier bewegen. Das ist auch, wenn die Lebenswelten in den Blick genommen werden, was zum Beispiel alte Hasen, die jetzt schon in weiterführende Schulen gehen, also nicht nur Grundschule, sondern weiterführende Schulen gehen, dass sie sagen, das Allertollste war die vorbereitete Umgebung, zum Beispiel in den Turnhallen, in den Bewegungsräumen, was man da alles machen kann und machen darf. Es ist ganz wichtig, bei diesen Lebenswelten sich immer wieder zu überlegen, kann man hier wachsen, jeden Tag was Neues erleben? Werden hier wirklich sogenannte mitwachsende Bewegungsvielfalt, erweiterter Denkraum und Handlungsspielraum geboten? Das sind Punkte, die jetzt in den Qualitätsmessinstrumenten eine große Rolle spielen. Wenn die Kinder in der Einrichtung älter werden, gibt es die Möglichkeit, dass sie wirklich in allen Bereichen auch ein bisschen andere, neue, wachsende Herausforderungen bekommen, dass also nicht im Prinzip ist mit Aufnahme des am dritten Geburtstag bis zum sechsten Geburtstag alles gleich abläuft. Und da werden die unterschiedlichsten, ich habe ein ganz paar Bilder mitgebracht, um es Ihnen zu zeigen, es werden die unterschiedlichsten Sachen angeboten. Das ist jetzt noch eine Krippenprobe, die ab und zu mal mit so Langpapier arbeitet. Sie sehen, die Kinder haben kleine vorbereitete Umgebungen. Das sind so kleine Plastikschüsselchen, wo zwei unterschiedliche Pinsel, zwei unterschiedliche Farbarten da sind. Es gibt noch einen Korken. Es gibt unheimlich viele Möglichkeiten, sich mit Fertigkeiten, mit Materialien auseinanderzusetzen und das eben in einer Form, wie es wahrscheinlich zu Hause doch selten üblich ist. Wir haben noch ein Bild von oben, weil wir das auch in eins unserer Bücher reingetan haben, dass Sie mal sehen, wie jetzt zum Beispiel in so einer kleinen Gruppe eine echte Atelieratmosphäre entsteht. Oder Baubereiche, die kein Aufräumglöckchen haben, wo nicht nach einer Dreiviertelstunde so und jetzt räumen alle Kinder auf, wie wenn es auch nichts wert gewesen wäre. Inzwischen haben wir viele dieser Möglichkeiten. Die Anschaffung eines Handstaubsaugers erleichtert es auch, dem Putzpersonal mit solchen Dingen zurechtzukommen. Und das sind natürlich Lebenswelten, die hat man in der Familie nicht in der Form. Und auch wunderbar vorbereitet mit den sogenannten sprechenden Wänden, mit den entsprechenden Büchern, die da sind, wo man sich auch Bauwerke angucken kann. Das sind übrigens die Türme von San Gimignano, falls Sie es nicht sofort erkannt hätten. Und dann sind es vor allen Dingen auch die Möglichkeiten in der Einrichtung an etwas dran zu bleiben. Und da habe ich Ihnen eine Geschichte zu diesem Osterhasen. Es ist nicht der, aber es war so einer wie der. Aber es ist die Wand, wo das passiert ist. Da steht nämlich in Arbeit. Das ist eine Einrichtung in Waldkirch im Schwarzwald. Die Kinder haben eine Malwand und die Kinder machen ihre Zeichnungen dahin, wenn sie sich noch nicht sicher sind, ob die Zeichnung fertig ist. Und kurz vor Ostern, das passt jetzt ganz genau, kommt ein großer Junge, der im Sommer in die Grundschule kommt zur Erzieherin und sagt, weil das Brett ist relativ hoch, kannst du mir bitte meinen Hasen runtergeben? Sie gibt ihm den Hasen runter, er holt sich ein kleines Gläschen mit Tusche und holt sich einen feinen Pinsel, setzt sich mit seinem Hasen an den Tisch und der Hase ist in meinen Augen vollkommen perfekt, also wunderbar gewesen. Hase hatte auch schon Augenbrauen, ja, und er malt jetzt an beiden Augenbrauen jeweils 5 hauchdünne schwarze Striche. Dann guckt er sein Werk an, die Kollegin kommt wieder vorbei und sagt, meinst du, dein Hase ist jetzt fertig? Er sagt, ich bin mir noch nicht so sicher, häng ihn lieber noch mal an die Wand. Und das sind natürlich Rückmeldungen, die man gibt, die was mit Wertschätzung zu tun haben. Ich habe natürlich, weil ich furchtbar neugierig bin, habe ich die Erzieherin gefragt, also es war so der Mittwoch vor Ostern, ja, was machen Sie denn, wenn er an Ostern also am Donnerstag, also morgen beschließt, der Hase ist noch nicht fertig. Da sagt sie, ach, wissen Sie, das ist gar kein Problem. Unsere Eltern rechnen überhaupt nicht damit, dass das jetzt kommt. Das muss er selber entscheiden. Und wir haben natürlich uns nach Ostern gemeldet. Und er hat dann gemeint, also ganz zufrieden bin ich noch nicht damit, aber wenn ich noch zwei Farben mit nach Hause nehmen kann, nehme ich ihn mit. Ob er dann daheim nochmal nachgemalt worden ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Und das sind natürlich Lernumgebungen, die einfach dadurch entstehen, durch die Räumlichkeiten, vor allen Dingen durch die beobachten Pädagoginnen und Pädagogen, die gucken, was brauchen die Kinder. Das ist ein Bild, das mir deswegen so gefällt. Sie sehen, es ist eindeutig ein mindestens olympischer Wettbewerb, ja. Aber was Sie daran sehen, er ist in 0, nichts entstanden, ist auch in 0, nichts wieder verschwindbar. Und das Tolle ist, er hat unterschiedliche Höhen. Also er hat sozusagen unterschiedliche, wie sagt man denn beim Skifahren, Pisten, ja? Also er hat unterschiedliche Strapazen und man entscheidet sich vollkommen, wo man springt. Das scheint so ein Meister zu sein, ja, die ist auch schon sehr weit. Und er traut sich jetzt gerade das und das ist vollkommen in Ordnung. Deswegen auch immer wieder drauf gucken bei den Lebenswelten, die den Kindern außer Haus begegnen. Es ist nicht immer der Wettbewerb, wer der Beste ist, sondern oftmals einfach, wer hat heute mitgemacht, ja. Das kann schon ein Punkt sein. Das Bild ist inzwischen um die Welt gegangen, ist aus einer Freiburger Einrichtung. Im November haben die angefangen zu bauen. Und die Tatsache, dass hier unten ein, sie nennen Seidentuch, aber es ist Kunststoff, ja, ausgelegt worden ist von den Kindern, signalisiert den pädagogischen Fachkräften, das soll noch weitergebaut werden. Im November angefangen worden, an diesem Weihnachten dieses Jahres, war hier drin die Krippe der Einrichtung. Und die Hirten mit den Schafen und die Könige sind über diese Brücke reingekommen. Und die Eltern sind jeden Morgen die Krippe angucken gekommen. Und das ist natürlich schon so etwas, eine Wertschätzung außer Haus zu erleben, mit der Konsequenz. Ich habe nämlich eine der Einrichtungspädagogin wieder getroffen, dass es jetzt mehrere von diesen Familien, die damals beteiligt waren, haben jetzt nicht mehr die ihre Originalkrippenvorstellungen, sondern bauen immer mit den Kindern in der Adventszeit die Krippe dieses Jahres. Also es hat, solche Sachen haben einfach schon Konsequenzen, haben natürlich den leider Führerschein. Ja, das ist übrigens pure Physik, ne? Also das ist ein echter Flaschenzug. Es ist nur zu dem Zeitpunkt aufgenommen, wo zufällig nur Jungen da saßen. Es sitzen bei solchen Sachen auch Mädchen. Sie sehen, die Lebenswelten haben sich geändert, sicher in der Familie und sicher auch in der Institution. Aber was mir dabei so wichtig ist, was sich geändert hat. Es hat sich das, was ich Ihnen jetzt an den Bildern gezeigt habe, sind ja mehr die Äußerlichkeiten. Aber was sich wirklich geändert hat, ist das Bild vom Kind, dass man ihm nämlich zutraut, solche Landschaften zu machen, solche Projekte selbst im Kopf zu haben. Also weg vom passiven Bildungskonsumenten, dem Objekt der Belehrung, ja, das in vielen anderen pädagogischen Büchern heißt noch, das Kind wird belehrt, ja, das kann man dann auch noch mit 2e im Notfall schreiben, hin zu einem lernhungrigen, eigeninitiativen, sich selbstbildenden Akteur, der die Einrichtung verlässt mit sicher in ganz vielen Stellen, ich kann. Und das ist natürlich das, wo die Salutogenese ja Purzelbäume schlägt und sagt, da nehmen wir wirklich was mit ins Leben. Und das sollten wir eben auch in beiden Lebenswelten, in der Familie und in der Institution erleben. Und aus der Sicht des Kindes ist die Kita etwas, wo man sagen kann, ich kann jeden Tag mehr. Und genau das muss man wissen, muss man aufzählen können. Jetzt habe ich Ihnen was ganz Heißes mitgebracht. Wir sind 2 Monate im Jahr in Südtirol. Und da beobachten wir in den Einrichtungen. Und was Sie hier sehen, ist, das war im Februar, ich darf aber übernächste Woche wieder hin, also nach Ostern darf ich wieder hin, das ist der Kindergarten Tirol, der gehört zum Kindergarten Sprengel Meran. Und Sie sehen hier mehrere, da sehen Sie ein Stückchen von der Fachkraft, ja, und da sehen Sie mehrere Jungen in Aktion. Und jetzt müssen Sie tapfer sein, ab jetzt wird der Abend ab 18, ja, Jetzt müssen Sie tapfer sein. Sie sehen hier nämlich einen sogenannten Arbeitstisch. Ja? Da sehen Sie jetzt so ein paar Apfelgrutzen. Da sehen Sie so Kaffee. George Clooney, ja, also sowas, ja. Und dann sehen Sie da eine Möhre und Sie denken, was hat das denn im Kindergarten zu tun? Sie sehen hier die Kaffeemaschine, Sie sehen hier, irgendwo ist dieser Apfel, der kommt noch, dieser Apfelteiler. Und hier sehen Sie eine Saftmaschine. Und was Sie hier sehen, sind Diplome an der Wand, ja. Ich kann die Saftmaschine bedienen, ja. Und gucken Sie mal bitte das Alter an. Ich kann die Kaffeetapsmaschine bedienen. Ich bin noch nie in meinem Leben, noch nicht mal zu Hause, so oft gefragt worden, möchten Sie einen Kaffee? Ja. Also gegen Ende des Tages, ja. Nein, ich habe es bei 3 belassen, aber ich habe bei jedem der Kaffees, die ich gesagt bekommen, dass aber ich ja meinen Kindern keinen Kaffee geben darf, weil für Kinder Kaffee nichts ist. Ja? Also ich habe nicht nur den Kaffee und das Koffein, sondern ich habe auch die Message noch mitbekommen. Aber von den Äpfeln und vom Saft können wir auch. Ja? Aber das ist was für Gäste und spielt natürlich in Südtirol, Gastfreundschaft, ja, spielt eine immense Rolle. Ich kann Äpfel mit dem Apfelschneider zerteilen. Also das ist natürlich etwas, was, also hier, es wird aufgehängt, ja. Es ist was wert. Ich kann Karotten in Scheiben machen. Also Sie merken. Und diese neue Lebenswelt zeigt mir, ich mache da Sachen, die ich daheim vielleicht in der Form gar nicht mache. Und ich gehöre vor allen Dingen in diese neue Lebenswelt hinein. Und das ist so was Wesentliches. Ich muss Elemente von den zwei Lebenswelten jeweils finden. Also ich muss in der Einrichtung Elemente finden, die etwas mit meinem Familienleben zu tun haben. Meine Mama, meine Oma, meine Katze, mein Papagei, mein Fahrrad oder was immer es ist, ja. Und genauso muss es natürlich auch von mir in der Einrichtung Bilder geben. Und Portfolio, ich hinterlasse Spuren, da brauche ich, glaube ich, bei Ihnen nicht näher drauf eingehen. Und dann kommt eben noch ein Riesenpunkt bei diesen Lebenswelten. Es ist eigentlich zum ersten Mal in der außerfamiliären Geschichte, wenn man in eine Krippe oder in einen Kindergarten kommt, ich darf etwas entscheiden. Also zum Beispiel beim freien Frühstück, ob ich mir heute Quark auf mein Brot schmiere oder ob ich mir ein bisschen Butter und Marmelade drauf tue. Ich darf entscheiden, wo ich spiele, mit wem ich spiele. Und Sie können sich nicht vorstellen, was es für ein Kind bedeutet, außer Haus und vielleicht auch zu Hause, aber meistens außer Haus sogar ein bisschen mehr, echte Entscheidungsmöglichkeiten zu haben. Das hat nämlich was damit zu tun, ich werde gefragt und ich merke auch, man traut mir hier unheimlich viel zu. Und man weiß auch übrigens ganz schnell so nebenbei die Regeln, ja? Die kriegt man sozusagen noch mit. Und genauso muss man natürlich auch Unterstützung bekommen bei seiner Selbstregulationsfähigkeit. Und das ist eine Rückmeldung der Familiengeschichte, des Familienkreises, dass Kinder, die in gute Einrichtungen gehen, völlig egal ob Krippe oder Kita, dass die viel eher mal kommen und sagen, ich bin müde. Oder die Anregung machen, kann ich daheim auch ein Schlafkissen kriegen, wo ich mich da kurz hinlegen kann? Also das sind natürlich die Mediziner hellweg begeistert, dass man lernt, in sich reinzuhören, sich so eine kleine Auszeit zu nehmen. Ich habe noch so ein paar Punkte dabei, wo Sie sehen, was man machen darf, sich selber einen Parcours gestalten, der am nächsten Tag wieder vollkommen anders aussehen kann, was natürlich deutliche Freiheitsgrade sind, auch auf die Möglichkeit, wie ich spiele und in welcher Konstellation ich spiele. Die Sache mit dem Beschwerdemanagement bedeutet ja für ein Kind, ich werde gehört, ich darf mich beschweren. Ja. Ich darf zum Beispiel sagen, wenn mir jemand was wegnimmt, wenn ich geschubst werde oder so. Aber das ist ein Echtzitat in einer Einrichtung, die offen arbeitet. Ich darf mich entscheiden, wo ich spielen will. Wenn ich weiß, wo ich hin will, setze ich meinen Button. Das sagt jemand zu einem, der 3 Jahre und 4 Monate ist. Wenn ich weiß, wo ich hin will, setze ich meinen Button. Ich hätte mit drei Jahren, 4 Monaten nicht gewusst, was ein Button ist. Ich hätte mir immer überlegt, was der Button, ja gut, ich hätte auch nicht lesen können. Also so.
Oder wenn ich ein bisschen rennen muss, darf ich immer raus. Das ist Selbstregulationsfähigkeit. Das ist Selbstregulationsfähigkeit. Ich lerne mich außer Haus auf Wichtiges zu verlassen. Es gibt sowas wie Voraussagbarkeit, wie Verlässlichkeit. Ich komme zum Schluss dann, deswegen darf es ein bisschen herb sein, dass Sie es auch im Gedächtnis behalten. Die Hauk hat gesagt, ja. Partizipation durch Voraussagbarkeit von Reaktionen, durch Verlässlichkeit in der Beantwortung. Das finden wir hoffentlich überall. Wiedererkennbarkeit des Tagesablaufs, mehr vertraute Räumlichkeiten, freier Zugang zu Materialien, Gegenständen, klare Freiräume, eindeutige Regeln, eine zugewandte, verständliche Rückmeldung, aber ich will noch eins drauflegen. Wiedererkennbarkeit des Tagesablaufs, meine Damen, meine Herren, das heißt nicht, alle Tage müssen gleich sein. Man kann auch mal außen frühstücken. Man kann auch mal mit irgendwas ganz anderem anfangen. Man kann mal, weil es am Morgen was Tolles oder was Aufregendes gegeben hat, sozusagen mit Morgenkreis starten. Zu merken, dass die Wiedererkennbarkeit des Tagesablaufs daran liegt, dass ich über den ganzen Tag hinweg dazugehöre und auch wahrgenommen werde. Mir vertraute Räumlichkeiten, natürlich darf man die verändern, aber bitte nur zusammen mit den Kindern. Freier Zugang zu Materialien und Gegenständen. Das Wichtige dabei ist, ich kann mich selbst orientieren, darf aber muss nicht nach allem fragen. Und über das, hoffe ich, denken Sie heute Nacht noch nach, schimpfen mit Ihrer Kollegin morgen drüber oder mit Ihrem Mann oder Ihrer Frau. Die hat gesagt, klare Freiräume, eindeutig Regeln, klar. Wichtig ist, was man hier darf, was man hier machen kann. Eher zweitrangig, was man hier nicht darf. Nicht darf. Wenn man durch Einrichtungen läuft, sehen Sie Berge von Schildern, was man hier nicht darf. Natürlich sind da Sachen drauf wie Schlagen und Spucken oder sonst irgendwas. Aber wenn ich mir die Mühe mache, was aufzuhängen, dachte bitte doch das, was man hier darf, oder? Über das andere kann man reden, das ist ganz klar. Aber mal mit den Kindern sich zu überlegen, was ist hier das, wo ich wachse? Und das sind so das, die Sache mit den Geboten und den Verboten, ja? Es ist eine ganz heiße Sache in der Pädagogik. Ich habe inzwischen den 8. großen deutschen Pädagogen zu diesem Thema interviewt. Ich gebe zu, die meisten, gut, bei Gerd Schäfer ist es ganz eindeutig, der sagt, ich habe nie von Verboten gesprochen, ich spreche nur von Geboten. Ja? Aber es gibt welche, die ins Zweifeln gekommen sind. Wir kommen zum Ende. Eine Welt außerhalb der Familie zusätzlich zu erleben, bedeutet einfach viele, viele Arten von Spielen, von Lernen, von Zutrauen, sich selbst eingießen können, selbst das Brot schmieren. Der Schmarren auf der Nase, muss ich dazu sagen, bei dem Bild kommt nicht von dem Messer, ja, sondern von einem Ast im Garten. Ja. Und das ist mein Abschluss, eine Miniszene aus einer Einrichtung, die mich einfach absolut umgehauen hat. Einrichtung in Berlin. Genau hinhören. Löffel. Löffel, Löffel. Von Schneiden hat er nichts gesagt. Also Sie haben es richtig gehört. Gibt es noch sowas, ähnelt dem Löffel, aber Beschwerde? Sie hat es gehört. Genau auf Körperspannung und Gesicht achten. Jetzt kann man sich zweite Runde, ja, zweite Runde. Es kommt gleich eine hervorragende Begleitung. Er kommt nämlich nicht an den Löffel, aber sie tut es deswegen ihm nicht wegnehmen. Nein, 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 brauchen wir nicht mehr. Ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.